Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Timeout, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Carsten Weißbrich, der erste externe Gast, den wir hier begrüßen dürfen. Er ist aber auch erst extern seit wenigen Monaten. Da ist er nämlich von der Intensivmedizin bei uns in der Klinik zu einer Leitungsposition in der GFO-Klinik in Bonn gewechselt, wo er ebenfalls für die Intensivstation zuständig ist. Und ja, vielen Dank, dass du nochmal zurückgekommen bist sozusagen und dir Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema Sepsis zu sprechen. Das ist für mich ein sehr relevantes, sehr wichtiges Thema. Nicht, dass wir hier andere Themen behandeln würden, ist natürlich alles sehr wichtig, aber für mich persönlich ist das wirklich ein herausragend wichtiges Thema. Und ja, dann wollen wir doch direkt mal starten. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Wir wollen uns ja heute über die Sepsis unterhalten. Könntest du vielleicht einmal kurz erklären, was ist die Sepsis überhaupt und warum sterben die Leute daran?
Eigentlich ist das gut zusammengefasst in der aktuellen Definition der Sepsis, nämlich dass die Sepsis beschrieben wird als eine Infektionserkrankung, die aber nicht auf den Infektionsort beschränkt bleibt, sondern wo es zu einer Überregulation durch das Immunsystem kommt, über die dann andere Organe, die primär mit der Infektion oft gar nichts zu tun haben, dass die anderen Organe so weit in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sie in eine Dysfunktion gehen oder sogar in ein Organversagen. Das ist ein relativ komplexer Zusammenhang und Zusammenspiel von inflammatorischen Mediatoren, von Entzündungszellen, die eigentlich die Arbeit verrichten, die sie verrichten sollten, nämlich im Entzündungsherd Entzündung bekämpfen mit Abräummaßnahmen, mit Aussenden von Botenstoffen, damit die Entzündung eben auch den Fokus eigentlich beherrscht und bekämpft. Und es kommt in vereinzelten Fällen, und das mag einerseits mit der Patientenprädisposition zu tun haben, das ist noch nicht ganz geklärt, das kann genetisch determiniert sein. Das kann aber natürlich auch mit dem Ausmaß der Infektion, der grundlegenden, zu tun haben, kommt es dann zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems, die eigentlich sinnvoll und sortiert stattfindet, findet dann etwas unsortierter statt, in einer überschießenden Art und Weise. Und diese überschießende Immunreaktion kann eigentlich vorher gesunde Organe, wie eben schon gesagt, die nichts mit der Infektion primär zu tun haben, so in ihrer Funktion stören, dass es in der letzten Konsequenz zu einem Multiorganversagen kommt. Da haben wir in der Intensivmedizin heute die Möglichkeit, gewisse Organe auch vorübergehend zu stabilisieren, zu ersetzen. Wir haben Beatmungsgeräte zur Verfügung, wir haben Dialysemaschinen, wir haben für ein Herz-Kreislauf-Versagen sogar sowas wie eine extrakorporale Herz-Kreislauf-Unterstützung mit einer ECMO. Wir haben eine Lungenunterstützung, die als Eskalation zur Beatmung noch auch via ECMO funktionieren kann. Das heißt, wir haben Maßnahmen, wo wir eine Organdysfunktion oder einen Organausfall vorübergehend ersetzen können. Immer in der Hoffnung, dass dann die grundlegende Therapie, und da werden wir wahrscheinlich gleich drauf kommen, nämlich die Sanierung des Fokus und meistens einhergehend oder eigentlich immer einhergehend mit einer anti-infektiven Therapie, dass die dann wiederum den septischen Fokus beherrscht, diese Immunreaktion, diese überschießende abflacht im Laufe der Therapietage und dann die Organfunktionen sich wieder stabilisieren. Das sind Verläufe, auf die wir hoffen in der Intensivmedizin, dass sie so einen Verlauf nehmen, dass wir also Organe nur vorübergehend stabilisieren oder ersetzen müssen und diese Organe dann wieder nach einer Rekonvaleszenz ihre Funktion aufnehmen. Aber, und das ist leider auch die Wahrheit im Themenfeld Sepsis, Patienten im septischen Schock sind nach wie vor auch in den großen Studien die Zahlen so, dass zwischen 30% und 50% dieser Patienten im septischen Schock an einem Multiorganversagen versterben. Und das, wenn man das jetzt in der letzten Konsequenz sieht, was ist das Organversagen, welches dann häufig zum Versterben führt, ist dann ein Leberversagen, kann das sein, weil die Leber im Prinzip nicht so effektiv ersetzt werden kann wie eine Nierenfunktion oder wie die Lungenfunktion vorübergehend. Das ist in schwersten Verläufen eine septische Kardiomyopathie, wo es auch zu einem Pumpversagen des Herzens kommt. Und oft ist es das Zusammenspiel von dem Versagen einzelner Organe, welches dazu führt, dass wir halt trotz massiver intensivmedizinischer Interventionen, vieler Geräte, die wir einsetzen, dem Patienten in der letzten Konsequenz doch nicht helfen können.
Jetzt hattest du schon den Fokus angesprochen. Was genau ist der Fokus? Also jemand, der jetzt mit Sepsis noch nicht so viel Kontakt hatte, es kommt jetzt jemand, was ist der Fokus und vielleicht, wie findest du den?
Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben jetzt die Überschrift Sepsis, mit der wir uns auseinandersetzen. Jetzt ist es fatale, wie ich finde, wenn man mit Studenten spricht oft und wenn man selbst ein bisschen in der Lehre tätig war, findet man schnell raus, dass dieser Themenkomplex Sepsis nirgendwo gut verankert ist. Ja, das heißt, das ist jetzt erstmal ein Begriff, mit dem beschäftigt man sich, weil es ja auch zunehmend in den Medien präsent wird. Aber um mal einzugrenzen, wann habe ich einen septischen Patienten vorliegen, kann ich eigentlich in jede Fakultät, in jede Fachrichtung der Medizin gehen. Das kann ein Patient sein, der kommt aus einer inneren Klinik, aus einer chirurgischen Klinik, aus einer urologischen Klinik, aus einem gynäkologischen Krankheitsbild. Das heißt, das Schwierige erstmal ist, eine Filterfunktion anzusetzen. Für alle, die im medizinischen Betrieb tätig sind, das kann präklinisch sein, im Rettungswesen, das kann in der Notaufnahme sein, auf Normalstation, um die Patienten rauszufiltern, die wir dann als septisch deklarieren. Ja, weil dann erlangt diese Begrifflichkeit Sepsis so eine Notfallsymptomatik für den Patienten. Das heißt, da sollte eine gewisse Dynamik dann auch losgehen, was Diagnostik und Therapie angeht. Aber das Wesentliche ist erstmal, einen Patienten, der eine Infektion hat, so weit einzuordnen, dass man Marker identifiziert, die sagen, da ist ein Infektionsfokus, zum Beispiel eine Lungenentzündung oder ein Harnwegsinfekt, was ja erstmal keine lebensbedrohliche Erkrankung für sich ist. Aber den Punkt zu identifizieren, wann macht diese Infektion den Patienten so krank, dass ich von einem septischen Patienten spreche. Und das ist über all die Jahre und all die Definitionen, die immer wieder neu über die Jahrzehnte bezüglich Sepsis gefunden wurden, ist das nach wie vor die Hauptherausforderung, einen Patienten, und jetzt komme ich auf die Begrifflichkeit Fokus nochmal, der einen Infektionsfokus hat, so zu identifizieren, dass man sagt, dieser Infektionsfokus sorgt jetzt dafür, dass der Patient lebensbedrohlich erkrankt ist.
Das heißt, nur um das nochmal abzurunden, Fokus heißt für uns eigentlich der primäre Infektionsort, ja, also das, wo die Infektion herkommt, weil ich finde, Fokus, wenn man das vorher noch nicht gehört hat, passt gar nicht dazu, sondern wir suchen ja jetzt quasi Fokus, kann der sein, der eine HWI hat, dann ist der HWI der sogenannte Fokus und der mit der Lungenentzündung, dann kann die Lungenentzündung der Fokus sein. Das finde ich jetzt immer, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich das gar nicht verstanden. Was heißt
diese,
denn jetzt eigentlich?
Diese Terminologie Fokus, genau. Dass die erstmal fehlplatziert genau. Wirkt. Genau. Ja, also es ist eine Infektion und ich glaube, die Begrifflichkeit Fokus kommt da auch rein, weil es eine gewisse Dringlichkeit vermittelt und das sollte sie auch. Und das, wenn man jetzt im Nachgang oder im weiteren Gespräch sich dann auch mit der Therapie beschäftigt, wie die auch in der Leitlinie vorgegeben ist, dann ist eben diese Fokussierung auf den Fokus das wesentliche Therapieelement in der Sepsis. Ja, alles andere ist oft nur Beiwerk, aber es ist richtig, mit Fokus meinen wir den hauptursprünglichen Infektionsort, der dieses Geschehen auslöst.
Jetzt klang eben schon so ein bisschen an, wie schwierig es sein kann, aus so einer Masse von Patienten den rauszufinden, der septisch ist. Was kannst du denn vielleicht als Tipp geben, was sollte jemanden stutzig machen, wenn man einen Patienten auf Station sieht oder im Notarztdienst, dass man dran denkt, okay, das könnte jetzt eine Sepsis sein, weil so richtig was ganz Spezifisches gibt's ja in dem Sinne nicht.
Wir können es jetzt einfach machen und wirklich in die Definition gucken. Die steht in der Leitlinie ganz am Anfang. Das war 2016 zuletzt, haben sich in einer Konsensuskonferenz Sepsisforscher zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie definieren wir die Sepsis, dass sie ja für alle in der Medizin Tätigen umsetzbar und verständlich ist. Und es ist, wie ich finde, eine sehr gute Definition. Jetzt muss man nur überlegen, wie kommen wir in der praktischen Umsetzung, wie wenden wir diese Filterfunktion an, dass die Definition auch greift. Ja, und grundlegend, das hatten wir eben schon, ist eine Infektion. Das ist meistens eine bakterielle, das kann aber genauso gut eine virale oder Pilzinfektion sein. Aber grundlegend ist eine Infektion, die Ausgang ist für dieses Geschehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Parameter machen uns stutzig, damit wir Patienten rausfiltern, die wir dann vielleicht nicht nur auf einer Normalstation behandeln, sondern zumindest auf einer Überwachungsstation oder Intensivstation überwachen. Und das ist relativ gut formuliert. Man hat 2016 in der Leitlinie gewisse Scores angeboten, um halt einzuordnen, wann haben wir nicht nur eine Pneumonie, sondern haben eine Pneumonie, die auch zu einer Sepsis führt. Und da gibt es als Screening-Parameter den Quicksofa, also Q-Sofa-Score. Da war man eigentlich davon überzeugt, dass das ein sehr sensitiver Parameter ist. Dort werden im Prinzip drei Organfunktionen und Organsysteme beobachtet. Einmal die Gehirnfunktion, die Atemfunktion und die Kreislauffunktion. Und bei der Hirnfunktion schaut man eben darauf, ob es akut zu neurologischen Veränderungen kommt. Meistens Richtung Somnolenz, Sopor, Koma. Das heißt, über die vorhandene Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff würden Patienten müde werden, somnolent werden. Ja, das ist ein Kriterium. Zweites Kriterium ist eine erhöhte Atemfrequenz, löst der Körper von selbst aus, um die Sauerstoffversorgung des Körpers aufrechtzuerhalten, vor allem im Beginn der Sepsis. Und zum anderen ein niedriger Blutdruck. Ja, niedriger Blutdruck, kommen wir vielleicht gleich noch zur Pathophysiologie, als Ausdruck dafür, dass es über die Mediatoren vermittelte Reaktion des Körpers zu einer Weitstellung der Blutgefäße kommt und zu einem Verlust von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem. Das sind die drei Parameter des Quicksofas. Jetzt ist 2016 ein paar Jahre her. Man hat das reevaluiert. Da gibt es auch ein paar Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass diese Aussage, wenn zwei dieser drei Parameter pathologisch erscheinen, man eine hohe Sensitivität hat, um Sepsis-Patienten zu detektieren. Man konnte zeigen, dass das nicht so gut funktioniert, wie man das angenommen hatte. Also es ist eine knapp 60-prozentige Sensitivität erlangt man mit diesem Quicksofa. Es gibt andere Scores, die sich am ehesten eignen und sich auch ganz gut etablieren und die man eigentlich auch, wenn man jetzt so eine Leitlinie für die eigene Klinik schreibt oder für die Abteilung, sollte man nicht nur nach klinischen gefühlten Kriterien vorgehen, ja, sondern man sollte diese Scores anwenden. In der Umsetzung, wenn man die Scores sich genau anschaut, erhebt man die Werte, die wir ohnehin an einer klinischen Untersuchung immer wieder erheben. Und es gibt jetzt einen Score, der sich scheint durchzusetzen, auch in den Studien, in denen er betrachtet wurde, ist er etwas sensitiver. Der nennt sich NEWS, das ist der National Early Warning Score, kommt wie so oft aus dem englischen Gesundheitssystem, weil die eben durch die zentrale Verknüpfung ihres Systems gute Möglichkeiten haben, eine große Datenanalyse zu machen. Und welche Werte erhebt der? Das sind Werte, die wir ohnehin bei einer Untersuchung des Patienten erheben. Auch einmal die neurologische Situation, dann die Atemsituation mit Atemfrequenz, dann aber auch noch die Sauerstoffsättigung, die man sehr einfach mittlerweile auch auf Normalstationen punktuell messen kann. Dann die Notwendigkeit von Sauerstoff, ja oder nein, den Blutdruck und die Herzfrequenz. Also Basisparameter und dann scoret man die in eine Tabelle und wenn dann ein Wert von größer gleich 5 rauskommt bei diesem National Early Warning Score, dann ist das zumindest ein sensitives Kriterium dafür, wenn eine Infektion zugrunde liegt und ich nach Abprüfen dieser Kriterien einen erhöhten Score habe, dann hat dieser Patient oder diese Patientin ein erhöhtes Risiko, an einer Sepsis zu leiden.
Ich glaube, dass das, also ist ein sicherlich eine gute Herangehensweise. Was ich mich immer frage, ich glaube, das Problem liegt so ein bisschen vorher, weil so wie ich das erlebe, wird bei vielen Patienten werden Sättigung, Herzfrequenz, wird gar nicht erhoben. Zum Beispiel beim Hausarzt, man kommt dahin, es geht einem irgendwie schlecht. Und ich glaube, da rutschen viele Patienten durch, weil wir wissen ja so aus den Patienten, die wir behandeln, die später kommen, sterben eher. So, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Gibt es für dich, ich weiß, da bewegen wir uns jetzt weg von den Scores, die eigentlich besser sind. Warum hast du gerade erklärt? Aber gibt es für dich auch so als Kliniker was, wenn du einen Patienten jetzt siehst, wo du sagen würdest, auch in einem Setting, wo man vielleicht nicht Vitalparameter erhebt, was man auf jeden Fall machen sollte, ja, aber es passiert ja leider nicht so häufig, wo man gerade das tun sollte, beziehungsweise an eine Sepsis denken würde. Was ist so der klinische Eindruck, den du von einem Septiker gewinnst?
Also wenn wir jetzt fernab von Messinstrumenten denken, sondern wirklich jetzt mal an die ganz basale körperliche Untersuchung gehen, dann ist es so, dass Patienten, die eine Sepsis entwickeln, schon eine gewisse Müdigkeit aufweisen. Also die Dysfunktion des Gehirns, die ist relativ früh und sehr eindrücklich. Ja, Patienten werden somnolenter, ein bisschen fahriger, nicht mehr so aufmerksam, wie man das vielleicht gewohnt ist. Das ist auf jeden Fall ein Warnzeichen. Und über die Kreislaufdysfunktion, die Neigung zu niedrigem Blutdruck, kommt natürlich ein gewisser Erschöpfungszustand auch noch mit einher. Blutdruck ist natürlich kein Basismonitoring, was man jetzt überall macht, außerklinisch. Aber ich sag mal, eine Herzfrequenz tasten, die kann sich schon auch jeder. Und wenn die stark erhöht ist und man merkt, dass auch die Atemfrequenz unüblich hoch ist, ja, und man dann doch vielleicht wieder bei diesen Kriterien des Quicksofas ankommt, die man eigentlich auch ohne apparative Messmethoden erfassen kann, nämlich ein sehr hohen Puls, eine sehr hohe Atemfrequenz, verbunden mit einer Neigung zur Müdigkeit, Fahrigkeit, Somnolenz, dann sind das eigentlich genügend Warnkriterien, die einen dazu veranlassen sollten, eben sich in ein Umfeld zu begeben, wo man eben Messmethoden anwenden sollte. Und das ist auch das, wo man, glaube ich, wenn man das jetzt globaler sieht, auch noch mehr medizinpolitisch werben sollte. Es gibt große Kampagnen für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für Diabetes. Und es ist noch so, dass, das ist mein Empfinden, dass diese Sepsis, dieser Begriff Sepsis bei vielen Patienten nicht präsent ist, dass sie das nicht verknüpfen mit, ich habe jetzt eine Infektion, ich habe Fieber seit ein paar Tagen, ich habe einen Harnwegsinfekt oder habe eine Pneumonie, die wird irgendwie nicht besser. Und jetzt fühle ich mich auch noch wesentlich schlechter von Tag zu Tag. Das sollten Warnkriterien sein, die eigentlich jeder an sich auch messen kann. Ja, diese drei. Hoher Puls, hohe Atemfrequenz, Müdigkeit, Somnolenz.
Und wir haben jetzt ein bisschen über die Patienten an sich gesprochen. Wer ist denn besonders gefährdet, so eine Sepsis zu entwickeln?
Gut, es gibt sehr selektive Patientengruppen, die immunkompromittierten Patienten, die aus einer vielleicht Chemotherapie kommen, die eine Langzeit Cortisontherapie einnehmen aus unterschiedlichsten Ursachen, die an immundefizienten Erkrankungen leiden. Das sind natürlich Patienten, die ein höheres Risiko aufweisen, weil das Immunsystem an sich nicht so funktionsfähig ist, wie das Patienten ist, die diese Vorerkrankung nicht aufweisen. Epidemiologisch ist es so, dass wir, wenn wir jetzt einen Graph machen müssten, in der Relation die meisten Sepsisfälle bei Kleinkindern haben, unter anderthalb Jahren, und bei Erwachsenen über 60 Jahren. Das fängt so gegen Ende des fünften Lebensjahrzehntes an, dass die Zahlen hochgehen. Das hat bestimmt damit zu tun, dass die Vorerkrankungen, die Patienten mitbringen, sich dann auch gebündelter wiederfinden bei alten Patienten. Und dass eben auch Erkrankungen, die Sepsis auslösen sind, wie Pneumonie, Harnwegsinfekt, eher auch im Patientenkollektiv der älteren Patienten generell auftreten.
Du hattest eben einmal die Makrozirkulationsstörung schon so ein bisschen angerissen, weil du gesagt hast, okay, die haben irgendwie einen schnelleren Puls, niedrigeren Blutdruck. Vielleicht könntest du noch einmal grob erklären, wie das zumindest ansatzweise funktioniert, dass diese Patienten so eine Perfusionsstörung entwickeln, nicht nur jetzt auf den Blutdruck bezogen, sondern ja auch auf die Gewebe ganz allgemein, was da der pathophysiologische Hintergrund ist.
Genau, das ist eigentlich ja auch die Ursache, die wir eigentlich bekämpfen würden gerne. Ja, jetzt haben wir, wenn man jetzt mal wieder auf die Intensivmedizin schaut, wir haben verschiedene Messverfahren. Und wie du schon angesprochen hast, wir beschäftigen uns noch sehr mit der Makroperfusion. Das heißt, wir haben entweder über Blutdruckmanschetten oder, wenn wir es invasiver machen, über Messkatheter, die wir in den Schlagadern haben, haben wir die Möglichkeit, die Auswurfleistung des Herzens zu messen, die Druckwerte zu messen in den großen Gefäßen. Das eigentlich Krankmachende, was passiert, ist in den Stromgebieten, in den Organen, in den Endstromgebieten. Da kommt es eben pathophysiologisch durch diese übermäßige Ausschüttung von Mediatoren. Das sind Interleukine 1 und 6. Die kann man auch messen bei Patienten. Ist Tumornekrosefaktor zum Beispiel. Also es sind verschiedene Botenstoffe, die direkt am Endothel, am Gefäßsystem dafür sorgen, dass endotheliales NO vermehrt ausgesetzt wird. Und das wissen wir vielleicht alle noch aus Biochemie und Physiologie. Das sorgt am Gefäßstromgebiet für eine Vasodilatation, für eine Weitstellung der Gefäße. Und wenn das ubiquitär stattfindet, dann kommt es einmal zu einer Störung der Makroperfusion, aber in jedem Organ selbst auch über einen verminderten Druck im Kapillarstromgebiet zu einer reduzierten Perfusion. Und das ist die eine Komponente, die sehr früh beginnt, die wir dann auch mit globalen Messparametern häufig messen können, indem wir nämlich einen Blutdruckabfall detektieren. Und die andere Komponente können wir sehr schlecht messen, sehen wir aber klinisch durch indirekte Maßnahmen, ist nämlich, dass das Gefäßsystem zu durchgängig wird für die Plasmabestandteile des Blutes. Das heißt, es kommt zu einem Kapillarleck, nennen wir das. Also die endotheliale Barrierefunktion ist nicht mehr so gut funktionell, wie das in einem physiologischen Zustand ist, auch durch diese Mediatoren. Das hat damit zu tun, dass es im Infektionsgewebe sinnvoll ist, zum Beispiel, dass Entzündungszellen austreten können aus der Blutgefäßbahn ins Interstitium, dort ihre Arbeit verrichten können. Wenn die Mediatoren aber auch in eigentlich gesunden Organen dazu führen, dass in diesen gesunden Organen auch das Kapillarsystem durchlässig wird für Plasmawasser, dann kommt es zum einen zu einer Einlagerung Interstitium und eigentlich auch zu einem Volumenmangel im Gefäßsystem, weil das Plasmawasser, was ins Interstitium auswandert, ist nicht mehr im Gefäßsystem verfügbar, um in der Makroperfusion zum Beispiel den Blutdruck aufrechtzuerhalten und das Herzzeitvolumen. Das heißt, zusammenfassend haben wir zwei sich addierende Zustände, die pathophysiologisch bedeutsam sind, eine Gefäßweitstellung, eine Vasodilatation und ein intravaskulärer Volumenverlust über ein Kapillarleck. Und das sorgt beides dafür, dass in der Endstrombahn im Kapillarstromgebiet die Perfusion der Organe und damit in der letzten Konsequenz die Perfusion der Zellen der Organe nicht mehr adäquat ist. Und letztendlich sorgt es dafür, dass die Sauerstoffversorgung der Zellen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das heißt, dass es zu einer Sauerstoffschuld kommt in den Organen.
Wenn der septische Patient jetzt da ist und wir haben den Verdacht, der könnte septisch sein, du hast die Dynamik angesprochen. Könntest du die genauer beschreiben? Was sollte losgetreten werden?
Erstmal, dass wir zum einen Messverfahren etablieren. Also wenn wir jetzt von der Intensivstation sprechen, oder gehen wir mal einen Schritt vor, gehen wir mal in die Notaufnahme zum Beispiel. Das ist ja das schwerwiegendere Problem ist ja eben, dass die Patienten es auf die Intensivstation finden. Das haben wir ja eben schon thematisiert mit den Scoring-Systemen. Und wenn wir jetzt, und das kann viele Kolleginnen und Kollegen betreffen, egal in welcher Fachrichtung sie arbeiten. Sie bekommen Patienten in die Notaufnahme mit einer Lungenentzündung und gewisse Kriterien deuten darauf hin, dass eine Sepsis vorliegen könnte. Dann sollte einmal die Entscheidung getroffen werden, dass so ein Patient auf eine Überwachungsstation kommt. Das heißt, dass die Vitalparameter überwacht werden können, gewisse Laborwerte entnommen werden können und wir die Möglichkeit haben, erstmal eine adäquate Diagnostik zu machen. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Wenn ich keine Diagnostik machen kann, kann ich auch nur schlecht eine Therapie initiieren. Oder die ist dann meistens auch insuffizient, wenn ich das nicht genau eingrenze. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass der Patient korrekt klassifiziert wurde, wurde auch auf eine Überwachungsstation verlegt. Dann ist es eigentlich heutzutage lege artis zu sagen, da ist ein Patient, der hat eine Sepsis, er hat eine Kreislauffehlfunktion. Ich möchte die Kreislauffunktion permanent überwachen. Und da bietet sich heutzutage als Standardverfahren eine invasive Blutdruckmessung an. Das heißt, ein Arterienkatheter auf einer Intensivstation sollte als Basismaßnahme etabliert werden. Und dann kann man das schon verknüpfen in einem Diagnostikbündel, indem man sagt, wenn ich jetzt einen neuen Zugang lege, dass ich das dann möglichst steril auch absolviere und dann auch sofort Blutkulturen gewinne. Denn wir sollten uns zumindest die Möglichkeit schaffen, zielgerichtet diese Sepsis zu therapieren. Wenn wir keine mikrobiologischen Proben asservieren, weder aus dem Blut noch aus dem vermeintlichen Fokus, also Trachealsekret oder aus einem Abszess, die Abszessflüssigkeit, dann werden wir in der Therapie, wo wir gleich drauf kommen werden wahrscheinlich, die wir dann antibiotisch, antiinfektiv initiieren, immer blind bleiben, also immer empirisch bleiben, was ein Problem darstellt. Ja, können wir gleich wahrscheinlich nochmal besprechen. Also das heißt, in so ein Diagnostik-Therapiebündel sollte man sehr initial auch die Überlegung einbauen, möglichst viele mikrobiologische Proben zu asservieren zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man Arterienkatheter legt, dann hat man guten Zugang, dann kann man da Blut abnehmen und Blutkulturflaschen beimpfen. Dann sollte man genügend weitere venöse Zugänge etablieren. Da muss man nicht in den ersten 10 Minuten einen zentralen Venenkatheter legen. Da würden auch mal 2, 3 periphere Zugänge erstmal genügen zur Basisversorgung. Wenn man aber dann über die genauere Betrachtung und Untersuchung des Patienten mit Sicherheit eingrenzen kann, dass es sich bei dem Patienten um einen septischen Patienten handelt, gehört zur Medikamentenverabreichung und unter anderem auch zur Diagnostik eigentlich auch heutzutage standesgemäß ein zentraler Venenkatheter mit zum Diagnostikum und dann auch um eine gewisse Therapie zu etablieren. Das sind so die Basismaßnahmen, ja. Katheter legen, mikrobiologische Proben asservieren.
Jetzt klang eben schon mal kurz an, wir suchen einen Fokus. Jetzt ist es ja nicht unbedingt bei jedem Patienten so, dass der einen anspringt mit seinem Fokus. Bei welchen Patienten kann man das direkt erkennen? Und wenn du es nicht direkt erkennst, welche Maßnahmen würdest du einleiten, um den Fokus zu finden?
Ich würde es aus meiner Erfahrung sogar so formulieren, dass wir das nicht bei jedem Patienten direkt erkennen sollten, weil dann sind wir sofort gebiased und sind auf einer Schiene, die vielleicht auch falsch sein kann. Also man sollte sehr ergebnisoffen diesen Fokus suchen. Und es gibt so, man kann jetzt Fälle konstruieren, die aber auch in der klinischen Realität immer eine Rolle spielen. Ein Patient, der vor 3-4 Tagen eine Bauch-OP hatte und wo jetzt klinisch am ehesten die Lungenentzündung im Vordergrund steht. Und man in der weiteren Diagnostik doch feststellt, dass da eine Anastomoseninsuffizienz im Bauch auch eine Rolle spielt. Also es sind so überlappende Phänomene. Und wenn man die ein paar Mal erlebt hat, dann sollte man eigentlich jemanden, der sich jetzt das erste Mal mit Sepsis-Patienten beschäftigt, den Rat geben, frei von jeglicher Voreinordnung und Vorsortierung, so wie wir es im klinischen Untersuchungskurs gelernt haben, einen Patienten von oben nach unten untersuchen und jeden Fokus erstmal in Verdacht nehmen. Und das kann natürlich die Lungenentzündung sein, das ist der häufigste Fokus zum Beispiel. Gerade im innerklinischen Setting ist die Pneumonie bei bettlägerigen Patienten, gerade bei Älteren, der häufigste Fokus. Das kann der Harnwegsinfekt sein. Das können abdominelle Foci sein, die oft gar nicht so offensichtlich erstmal detektiert werden können. Ja, eine Darmperforation, die eine lokale Peritonitis auslöst, muss nicht immer ein akutes Abdomen hervorrufen. Ja, das heißt, es bedarf immer einer kompletten klinischen, körperlichen Untersuchung. Ja, man sollte sich gerade in dieser ersten Stunde versuchen, frei zu machen von zu früh richtungsweisenden Infektionsorten, weil das häufig beinhaltet, dass man andere Orte vernachlässigt oder vielleicht nicht genügend abprüft.
Das heißt, wenn du jetzt so ein Bündel an Maßnahmen diagnostisch empfehlen müsstest für einen Patienten, wo wir es einfach nicht wissen, welche Untersuchung würdest du sagen, müssen wir möglichst früh machen, um den Fokus möglichst früh zu finden?
Ja, eine klinische Untersuchung, die fängt mit einer groben neurologischen Untersuchung an, weil auch da erfahrungsgemäß, es gibt immer überlappende Phänomene, es wird ein Patient als sepsischer Patient eingeliefert, im Endeffekt hat er einen Schlaganfall gehabt. Es ist selten sowas, aber das gibt es. Das heißt, der Vollständigkeit halber fangen wir mit einer neurologischen Untersuchung an. Wir auskultieren die Lunge, wir auskultieren das Abdomen, wir palpieren das Abdomen. Wir schauen uns alle Pulse an. Gibt es da Einschränkungen vielleicht auf einer Seite? Gibt es da Besonderheiten? Wir schauen uns vor allem die Körperperipherie an. Das heißt, eine Rekapitalisationszeit ist ein klinischer Marker, der uns schon was auch über die Hämodynamik aussagen kann. Das heißt, wir drücken einmal auf Fingernägel oder Fußnägel und schauen, wie schnell da die Rekap-Zeit ist. Ja, wir schauen uns die Wärme oder Kälte der Extremitäten an, was uns auch schon in der Einordnung hilft, ob der Patient jetzt schwerer erkrankt ist. Und dann kommen wir natürlich bei der letztendlichen Eingrenzung nicht ohne apparative Diagnostik aus. Und das ist was man natürlich in jeder Notaufnahme auch einfach durchführen kann. Wir können einen Röntgen-Thorax durchführen, den wir relativ schnell zur Verfügung haben. Und wir können bei Bedarf Urin gewinnen, entweder über Spontanurin oder über eine Katheterisierung. Da würde man auch sehen, ist der Urin trüb, ist der nicht trüb. Ja, das sind so Basismaßnahmen, die man gut in den ersten 60 Minuten hinbekommt. Und wie eben schon gesagt, die Pneumonie ist eine häufige Diagnose und da bedarf es eben der apparativen Diagnostik einer mindestens Röntgenaufnahme.
An welcher Stelle würdest du das CT ansetzen? Weil ich das häufig da sagt einem keiner so richtig was zu, finde ich immer. Das ist auch für mich manchmal schwierig zu differenzieren. An welcher Stelle würdest du sagen, wir haben jetzt vielleicht was gefunden und das erklärt es jetzt? Oder sagst du, ein kritisch kranker Patient, der im septischen Schock ist, da dürfen wir nichts verpassen, der kann Läuse und Flöhe haben, vielleicht hat der nitritpositiven Urin, aber der HWI ist es halt nicht, sondern dem ist jetzt Kolon geplatzt und das kriegen wir halt nicht raus, wenn wir nicht durchs CT schieben. An welcher Stelle würdest du da sagen, da reicht uns jetzt so eine, ich sag mal, Notaufnahmenbasis apparative Untersuchung und wer muss wirklich von, ja, wir sagen immer Locke bis Socke, also wirklich einmal komplett durchs CT, dass wir nichts verpassen?
Also zum einen relativ einfach, wenn ich über die Basisuntersuchung überhaupt keinen Befund erwirke. Ja, wenn ich ein plantes Röntgen habe, der Urin ist plante, der Patient ist trotzdem klassifiziert als septisch. Ja, der hat hohe Infektwerte, der hat Fieber, fühlt sich unwohl und ich kann in der Initialdiagnostik keine Befunde erheben, keine Wegweisenden. Hat vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, bisschen Drücken. Das sind Patienten, wo das halt nicht offensichtlich eruierbar ist in den ersten 60 Minuten und dann sollte nach initialer Stabilisierung, Anlage der Katheter, Abnahme von MIBI-Proben als nächste Konsequenz ein CT erfolgen, mit Sicherheit. Wenn ich jetzt Patienten habe, die erstmal einen hinreichenden Fokus liefern, ja, schwere Infiltrate im Röntgenbild, gepaart mit Dyspnoe, schlechter Sauerstoffsättigung, ich eine Therapie initiiere und diese Therapie anspricht, dann sind das bestimmt nicht Patienten, die wir sofort auch in den CT fahren. Wir haben natürlich Patienten, wo man mit etwas klinischer Erfahrung sagt, es ist jetzt, sind dezente Infiltrate, die Gasaustauschstörung ist gar nicht so schlecht. Patient hat sich auch mit Sauerstoffgabe gut stabilisiert und trotzdem ist die Dynamik der Sepsis, läuft in eine Richtung, die wir schlecht korrelieren können mit dem Befund, den wir jetzt in der Initialdiagnostik vorliegen haben. Ja, also Patient wird uns zugeliefert mit einer vermeintlichen Aspirationspneumonie. Wir machen ein Bild und sehen, die Aspiration ist jetzt zumindest in der Bildgebung gar nicht so ausgeprägt. Der Patient ist auch von der Dyspnoe gar nicht so stark eingeschränkt, würde aber erstmal erklärend sein für einen septischen Verlauf. Wir legen Katheter, initiieren Therapie, kommen ja gleich noch drauf, geben Volumen, geben gewisse Medikamente, die die Hämodynamik stabilisieren, sehen aber vielleicht in den nächsten 60 bis 90 Minuten, dass es zunehmend in eine falsche Richtung geht. Also die Situation sich auch nach Antibiotikagabe und nach eben unserer Therapieinitiierung überhaupt nicht stabilisiert. Und wir vielleicht auch in der Untersuchung merken, da ist eine gewisse Truktulenz am Bauch, Sonographie sehen wir nichts, dann sind das Patienten, wo ich im Zweifel auch in der Frühphase nach 1 bis 2 Stunden überlappende Phänomene gerne ausschließen würde. Und es ist gar nicht so selten, gerade in diesem klinischen Beispiel, Patient kommt mit einer Aspirationspneumonie vom Notarzt eingeliefert, dass dann eben intraabdominelle Befunde die eigentliche Ursache dafür sind, dass ein paralytischer Ileus vorliegt und der Patient aspiriert, weil er erbrochen hat. Und wir dann in der CT-Bildgebung sehen, dass eine spontane Sigma-Perforation vorliegt oder eine Magenperforation etc.
Wenn wir jetzt auf die andere Schiene der Diagnostik gucken, Labormedizin und BGA, die sollte ja zumindest in der Notaufnahme bei jedem kritisch kranken Patienten automatisch mitlaufen. Was möchtest du bei dem Septiker in der Notaufnahme auf jeden Fall sehen und wo guckst du drauf, um den so ein bisschen einzuordnen? Wie schwer krank ist der? Was müssen wir da jetzt tun?
Also einmal, um den Infektionsverlauf und auch den Therapieverlauf besser monitoren zu können, natürlich Infektionsparameter. Ja, das zum Basislabor gehören eigentlich die Leukozyten. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob man ein CRP oder ein PCT macht, also ein Procalcitonin oder beides. Die Datenlage spricht da eher für das Procalcitonin, weil das in den letzten 15 Jahren sehr weitreichend untersucht wurde. Sepsisverläufe, die man Procalcitonin-basiert antiinfektiv begleitet hat, konnte man eben auch die Gabe von Antiinfektiva kürzer halten mit demselben Outcome. Das ist ja mit dem Procalcitonin als Biomarker gelungen. Deswegen würde ich mir den, weil ich aus so einer Schule komme, wo das Procalcitonin einen hohen Stellenwert hat, auch initial als Verlaufsparameter wünschen und dafür natürlich auch gerne einen Ausgangswert haben, bevor ich die Therapie initiiere. Also Infektwerte, Leukozyten, CRP und ich würde eher das Procalcitonin noch empfehlen. Dann bettseitig können wir eine Blutgasanalyse durchführen und da kriegen wir schon sehr gutes Empfinden dafür, in welcher Krankheitsphase der Patient sich befindet. Also liegt schon eine massive Laktatazidose zum Beispiel vor. Laktat ist ein Wert, der schon eine übergeordnete Rolle spielt in der Diagnostik, aber auch als Therapiesteuerung in der Initialphase. Das heißt, ich hatte das eben schon mal angesprochen, in der letzten Konsequenz kommt es ja bei einem septischen Patienten dazu, dass die einzelnen Zellen der Organe eine Unterversorgung mit Sauerstoff erleiden und biochemisch fällt dann halt als Produkt der anaeroben Glykolyse vermehrt Laktat an im Stoffwechsel und das kann mir auch schon was oder ein Zeichen dafür geben, wie schwer ausgeprägt diese Sepsis schon fortgeschritten ist beim Patienten. Und da gibt's auch Korrelationen, je höher der Laktatwert initial Vorversorgung des septischen Patienten ist, desto höher ist auch die Mortalität dieser Patienten anzusehen.
Die anderen Parameter in der BGA, was interessiert dich da außerdem? Also es gibt ja immer so ein paar Sachen, wo man sagt, da werfe ich direkt einen Blick drauf. Gibt es da irgendwas, jetzt vielleicht abgesehen von Sauerstoffsättigung und CO2, bei demjenigen, der mit der Pneumonie kommt, aber schaust du immer direkt, du hast eben schon gesagt, Laktatazidose, schaust du immer direkt auf den pH oder ist das für dich eher so was Untergeordnetes? Das finde ich immer schwierig einzuordnen. Was macht man jetzt mit dem pH beim Septiker? Ist das für dich wichtig?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja ohnehin diese BGA-Zettel, den wir erwirken nach einer Blutgasanalyse. die Werte, die da draufstehen, die stehen ja da drauf, weil sie einen gewissen Sinn machen. Und weil sie auch eine gewisse Bedeutung auch in so einer frühen Krankheitsphase haben. Und wenn der Patient schon mit einer massiven Azidose, mit einem sehr negativen Base Access kommt und vielleicht einer Hyperkaliämie, dann kann das auch schon auf den Beginn des Nierenversagens im Rahmen der Sepsis hinweisen. Das sind auf jeden Fall Parameter, die zur Einordnung des Schweregrades, aber auch zur Therapiesteuerung natürlich wesentlich sind.
Wenn man jetzt auf die Schwere der Organdysfunktion kommt, dann hast du ja eben schon mal Scoring-Systeme angesprochen. Die aktuelle Sepsis-Definition stützt sich ja sehr in der letztendlichen Diagnose auf genau dieses Organversagen, ne? Der sogenannte SOFA-Score. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, welche Organsysteme sind da abgebildet und warum ist das sinnvoll, den Patienten danach zu beurteilen? Und sollte man das vielleicht wiederholen? Also sollte man den SOFA-Score vielleicht nicht nur an Tag 0 machen, sondern auch an Tag 2 und Tag 4?
Ja, der SOFA-Score ist ein relativ alter Score, den es länger gibt als die aktuelle Sepsis-Definition. Man hat sich diesem Score nur bedient, weil er gut Organfunktionen oder vor allem Organdysfunktionen beschreibt. Und man legt hier den Fokus auf 6 Organsysteme. Es sind keine soliden Organe an sich, sondern es ist einmal das zentrale Nervensystem, das Gehirn. Da wird der Glasgow Coma Scale benutzt. Da kann man drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, einen Score aus dem Rettungsdienst zu benutzen. Vor allem, wenn wir auch Patienten teilweise sedieren müssen, ist das manchmal ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Ist der Glasgow Coma Scale jetzt verändert auf Grundlage der Sepsis oder auf Grundlage unserer Propofol- und Sufentergabe? Aber so hat jeder Score seine Tücke. Also einmal wird das ZNS begutachtet. Dann als zentraler Parameter unserer Organdurchblutung das kardiovaskuläre System, sprich hämodynamische Parameter werden zurate gezogen. In der Initialphase ist das der mittlere arterielle Druck. Und ist der adäquat oder ist der nur adäquat mit Volumengabe oder benötige ich sogar Kateschlamine, Vasopressoren, um diesen Druck aufrechtzuerhalten? Also das ist ein zweites Organsystem neben dem ZNS. Dann, was eben schon angeklungen ist in diesem Quicksofa, das respiratorische System wird begutachtet, hier ein bisschen detaillierter. Es wird nicht nur auf die Atemfrequenz geschaut, sondern man geht jetzt davon aus, in dieser Sepsis-Definition, dass die Patienten dann wirklich auf einer Intensivstation zu liegen kommen, man Blutgasanalysen macht, den PaO2 misst und den ins Verhältnis setzt mit der Sauerstoffversorgung, mit dem FiO2. Und dann generiert man einen Quotienten, der nennt sich Horowitz-Quotient und der was über die Störung des Gasaustausches aussagt. Das ist das dritte Organsystem. Dann wissen wir, dass die Niere ein Organ ist, welche relativ früh in der Sepsis in Mitleidenschaft gezogen wird, durch Minderperfusion, meistens über eine prärenale Problematik. Und da werden Nierenparameter, hier das Kreatinin, und aber, was im zeitlichen Verlauf in der Dynamik oft auffälliger ist, die Leistung der Diurese, das heißt die Urinproduktion, werden beobachtet. Was wir bisher noch nicht thematisiert haben, ist, dass die Blutgerinnung im Rahmen der Sepsis zum einen aktiviert, zum anderen in Mitleidenschaft gezogen wird und wir dort die Thrombozytenanzahl als funktionellen Parameter in diesem SOFA-Score wiederfinden, ja, was das Organ in Anführungsstrichen Blutgerinnung widerspiegelt. Und letztendlich ist die Leber ein zentrales Organ, die nicht so vulnerabel ist wie die Niere in der Initialphase, aber wenn die Sepsis fortbesteht oder schon lange besteht, bevor wir den Patienten überhaupt zu Gesicht bekommen, auch da Leberparameter, und hier hat man das Bilirubin gewählt, auch verändert sein können. Das heißt, ich habe einen Mix aus Laborwerten, die ich erhebe, klinischen Werten, die ich erhebe, die ich aber eigentlich nur auf einer Überwachungs- und Intensivstation erheben kann, die dann diese 6 Organsysteme des SOFA-Scores beschreiben.
Was ich an dem Score immer so beeindruckend finde, das verdeutlicht so ein bisschen, wie weit die Range eigentlich ist. Also wenn man für so Sepsis-Studien guckt, wen kann man da eigentlich einschließen? Da sind Patienten, die würde man gar nicht so als unbedingt septisch wahrnehmen, die aber jetzt vielleicht eine veränderte Nierenfunktion haben aufgrund ihres HWIs. Und damit, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, also ich glaube, es sind 2 Punkte, ne? 2 Punkte im SOFA-Score quasi eine Veränderung zeigen, also 2 Punkte mehr haben als vorher und damit quasi eine Sepsis haben per Definition. Und auf der anderen Seite schwerstkranke Patienten, die über alle Organsysteme
nahezu völliges Versagen haben, die alles in diesem Krankheitsbild zusammengefasst werden, was auch aus meiner Sicht, wenn wir auch uns so ein bisschen zurückgucken, was haben wir eigentlich erreicht? Du hast jetzt selber gesagt, dass die Sepsis-Definition ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Es gab davor eine Sepsis-Definition. Wenn man das jetzt mit den Errungenschaften, sag ich mal, der inneren Medizin, der Kardiologie, der Onkologie vergleicht, sind wir ja nicht so richtig vorangekommen. Du hast eben angesprochen, Sterblichkeit 30% im septischen Schock, wenn es gut läuft. Da sind wir ja nicht so richtig weitergekommen über die letzten Jahre. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt hier so ein bisschen die Diagnostik abschließen wollen, was man vielleicht mitnehmen sollte. Wir wissen ja am Ende gar nicht, sind diese Patienten, die jetzt in die Sepsis-Definition fallen, haben die alle das gleiche Krankheitsbild? Weil wir fassen da ja Patienten zusammen, so ein bisschen wie Krebs. Ne? Das sind auch ganz unterschiedliche Patienten, die Sterblichkeit ist hoch, die sind irgendwie schwer krank, aber dann gibt's den einen, der hat vielleicht ein HWI und dem anderen, der hat eine schwere Lungenentzündung, landet an der ECMO und das ist alles irgendwie Sepsis. Ich glaube, das ist sowas, wenn man über den Begriff spricht und auch so ein bisschen Awareness dafür schaffen will. Irgendwie ist das gut, weil man gerade so einen Begriff hat, der viele Patienten zusammenfasst und man darüber eine gewisse Relevanz generiert. Auf der anderen Seite wirft man auch viel in einen Topf. Zumindest nehme ich das so wahr. Oder siehst du das völlig anders?
Ja, ist ein sehr weit gefasster Begriff. Das ist ja auch keine Krankheit an sich. Ist ein Syndrom, was wir beschreiben. Ja, und die Krankheitsursache ist vielfältig, genau was du eben beschrieben hast. Und ich glaube, das ist auch das Tückische daran, dass wir aus vermeintlich benignen Erkrankungen im Verlauf absehen können, dass eine lebensbedrohliche Erkrankung aus einem Harnwegsinfekt oder einer Pneumonie entsteht. Und wir anders als bei den, sage ich mal, kardiologischen Notfallerkrankungen, akutes Koronarsyndrom ist ja was bekannt ist, was ein sehr unmittelbaren Beginn häufig hat mit einem Schmerzereignis und allein deshalb schon aus sich heraus einen Notfallcharakter darstellt. Und die Wahrnehmung auch der Patienten, die das erleiden, wesentlich dramatischer ist als eine Verschlechterung einer Infektion, die in einer Sepsis mündet. Ja, und das ist genau, was du beschreibst. Wir alle erinnern uns an Patienten, die wir vielleicht früh abfangen, oft glücklicherweise mit einem sehr niedrigen SOFA-Score, aber trotzdem als septisch deklarierte Patienten, auch als korrekt septisch deklariert. Und andererseits haben wir alle die Fälle im Kopf, wo wir über die Notaufnahmepatienten kommen, die im fulminanten septischen Schock, und wenn man das anamnestisch erhebt, wahrscheinlich schon 5 Tage im septischen Schock zu Hause liegen und schon eine manifeste Organausfall haben. Ja, die kommen anurig, die haben schon hohen Bilirubinwert, die haben schon keine Thrombozyten mehr und der Kreislauf ist kaum zu stabilisieren. Das Problem ist, dass es, wie gesagt, nur ein Syndrom ist und keine eigenständige Krankheit und dieses Notfallereignis, wie bei Herzinfarkt und Schlaganfall, oft ausbleibt. Und es in der Krankheitsentwicklung so ein Kontinuum ist. Und irgendwann jemand da sein muss im Umfeld der Angehörigen oder der Hausarzt, der diese Vigilanz haben muss, zu sagen, ich habe jetzt einen gewissen Filter mal angesetzt, das ist eine Infektion, die ist nicht nur noch eine Infektion, sondern die sorgt dafür, dass der Patient lebensbedrohlich erkrankt ist. Und das stimmt, da sind wir noch nicht gut genug auch in der Kommunikation dieser Problematik, ja, dass wir da halt eine gewisse Wahrnehmung für schärfen, dass da eben doch Parameter erhoben werden können. Wir hatten das ja eingangs mal gehabt, ja, niedriger Blutdruck vielleicht, hoher Puls, hohe Atemfrequenz, neurologische Veränderungen. Diese Warnsignale, das haben wir wahrscheinlich noch nicht genügend gut kommuniziert.
Wenn man den Patienten jetzt erkannt hat, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, sind schwierig zu erkennen, sterben viel, aber was können wir denn tun? Jetzt wollen wir doch mal auch auf die nette Seite gucken. Was sind therapeutische Interventionen, für die es wirklich Evidenz gibt, die dem Patienten helfen? Und was sind so die Maßnahmen, die wir auch machen, wovon wir glauben, dass sie dem Patienten helfen, für die es aber vielleicht gar nicht so eine richtige Evidenz gibt?
Das Interessante ist, die grundlegenden Maßnahmen, die helfen, die sind relativ einfach abzuhandeln. Das ist nämlich, wir haben eben über diesen Fokus gesprochen. Das heißt, wo ist der Ausgangsort der Infektion? Wir müssen erstmal feststellen, was der Fokus ist und uns dann diesen Fokus annehmen. Das kann sein, dass da eine antibiotische Therapie die kausale Therapie für den Fokus darstellt. Harnwegsinfekt, Lungenentzündung. Es ist aber häufig auch so, dass die Fokussanierung mit einer operativen Maßnahme einhergeht. MPE-Ausräumung, Laparotomie bei einer Magenperforation, bei einer Darmperforation. Das heißt, es ist häufig die das Zusammenwirken von invasiven, oft operativen Maßnahmen gemeinsam mit einer antiinfektiven Therapie. Und da ist der wesentlichste Faktor ist die Zeit. Wenn wir also einen Patienten detektieren, den als septisch klassifizieren und was ja bedeutet, dass wir eine Infektion als Ursprung annehmen, dann müssen wir alles dafür tun, schnellstmöglichst diesen Fokus zu sanieren, so nennen wir das. Und das ist die kausale Therapie. Nur diese beiden Dinge. Und wenn man auf eine Intensivstation geht, da sieht man heute vielfältige Geräte, Beatmungsmaschinen, Dialysemaschinen, ECMOs, Perfusoren. Das ist eigentlich alles nur eine supportive Therapie, um die Organdysfunktion zu stabilisieren. Wenn ich diese ganze apparative Therapie, Beatmungsmaschine etc. anwende, ohne den Fokus zu sanieren, werde ich dem Patienten trotzdem nicht helfen können. Ja, das heißt, wir müssen wissen, das ist ein Zeitfaktor, das ist oft ein Managementproblem, auch innerklinisch. Das heißt, es ist häufig ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten, auch ein sich gegenseitig überzeugen und überzeugen lassen. Liegt da jetzt ein Fokus vor? Wie muss ich den angehen? Und wenn ich den identifiziert habe, muss ich den schnell angehen.
Die Antibiotikatherapie, was nehmen wir da und wann machen wir das? Also würdest du dafür plädieren, dass der Notarzt mit der Antibiose anfängt? Oder würdest du sagen, wir haben ein bisschen Zeit, nehmen auf der Intensivstation Blutkulturen ab, legen ZVK und lassen dann die Antibiose reinlaufen?
Das ist eine sehr tückische Frage mit dem Notarzt jetzt, genau. Das würde ich ein bisschen abhängig machen, diese Antwort, in welchem System befinde ich mich. Wenn ich jetzt hier im städtischen Gebiet in Bonn, Köln bin, dann ist es in der Regel so, dass der Notarzt binnen weniger Minuten an eine Klinik kommt, ich da noch vielleicht Blutkulturen entnehmen kann, Urinproben entnehmen kann und dann die antiinfektive Therapie starte. Die Empfehlung ist, man sollte das auf jeden Fall innerhalb der ersten 60 Minuten nach Sepsisdiagnose durchführen. Und wenn es geht, sollten wir Blutkulturen etc. asservieren. Wenn das aufgrund mangelnder Gefäßzugänge nicht geht oder nicht rücklaufender Vagus, sollten wir die antiinfektive Therapie nicht maßgeblich verzögern, nur weil wir dann noch fünfmal stechen müssen, um Blutkulturen zu bekommen. Also in der ersten Stunde sollte die antiinfektive Therapie begonnen werden. Die beginnt in der Regel blind, sprich empirisch, kalkuliert. Das heißt, wir nähern uns dem Patienten und definieren, der hat jetzt folgenden Fokus. Das ist ein Patient, der hat eine Pneumonie. Jetzt muss man als Therapeut wissen, welche Erreger gibt es, die eine Pneumonie auslösen. Ja, das gehört auch im Prinzip zur Ausbildung dazu, dass man das sich aneignet, diese Thematik Mikrobiologie, welche Erreger lösen Pneumonien aus. Und sehr günstig wäre es auch noch darüber hinaus zu wissen, wie die Resistenzsituation dieser Erreger in dem Umfeld ist, in dem ich gerade arbeite. Das kann in anderen Ländern anders sein, das ist auch in anderen Ländern teilweise anders. Und wir wissen, dass wir gewisse Erreger häufig finden und wir sollten auch wissen, welche Resistenzen bei diesen Erregern vorliegen, damit wir ein adäquates Antibiotikum auswählen.
Die Resistenzen, das eine, okay, was ich persönlich schwieriger finde, vielleicht könntest du da noch kurz drauf eingehen, wenn man sich den Fokus anschaut und jetzt sagt, das ist der Fokus, ja, also wir sind in einer Situation, wir glauben, den Fokus sicher identifiziert zu haben, finde ich es immer schwierig, über die Erreichbarkeit dieses Fokus durch bestimmte Antibiotika oder darüber genau Bescheid zu wissen. Wo sind da vielleicht Fallstricke, wo du sagen würdest, bei der Pneumonie darf ich XY nicht nehmen, weil geht in der Lunge kaputt oder ich glaube, es ist eine infizierte Hüft-TEP und der Orthopäde kommt erst morgen, ja, obwohl wir ihm gesagt haben, muss heute raus. Wir wollen in den Biofilm, ja, konstruiert. Wo sind da vielleicht so 2, 3 Highlights, wo man sich Gedanken machen sollte? Ich habe jetzt zwar ein Antibiotikum gegeben, aber es bringt überhaupt nichts, weil es nicht dahin kommt, wo ich es brauche.
Also wenn man jetzt die Palette von Antibiotika hat, sollte man für diese empirische Therapie ohnehin wählen Medikamente, die eben diese Tücke nicht aufweisen. Das sind häufig Medikamente, die dann in der gezielten Therapie zu tragen kommen, die nämlich Limitationen haben, dass sie gewisse Organsysteme nicht behandeln, weil sie inaktiviert werden, weil sie nicht durchdringen, weil sie nicht genügend Spiegel in den Organen aufweisen. Wenn man aber die herkömmlichen Substanzen verwendet, die für eine empirische Therapie auch empfohlen sind, das sind häufig Aminopenicilline, die eine gute Durchdringung eigentlich in alle Gewebe haben, und sich da auch mit den Leitlinien beschäftigt, das muss man natürlich aktuell halten. Man muss sich da permanent mit beschäftigen, wie eine Resistenzsituation in der Region aussieht, welche Antiinfektiva empfohlen sind. Und diejenigen, die empfohlen sind für eine empirische Therapie, weisen in der Regel diese Limitation nicht auf. Knifflig wird es manchmal, wenn ich schon im innerklinischen Setting mich befinde. Man kann Fälle konstruieren, da wird vielleicht schon ein bestehender Infekt behandelt mit einem Antibiotikum, was auch als Breitspektrum-Antibiotikum durchgehen würde. Und ich verharre dann bei diesem Antibiotikum, ohne zu berücksichtigen, dass das zum Beispiel vielleicht vom Surfactant in der Lunge eliminiert wird. Ja, gibt so ein Beispiel, Daptomycin ist ein Medikament, welches zwar im Gram-positiven Bereich eine sehr, sehr gute Wirksamkeit hat, aber eben in der Lunge nicht. Und wenn ich dann Patienten unter Daptomycin-Therapie habe, weil er wegen einer Gelenkinfektion in der Klinik ist, der aber dann auch eine sekundäre Pneumonie entwickelt im Klinikaufenthalt, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die Gram-positiven Keime von dem Daptomycin auch in der Lunge abgetötet werden. Und das sind auf der einen Seite sehr konstruierte Fälle, auf der anderen Seite haben wir das alle schon erlebt, dass dann diese Fehler gemacht werden, dass an einem Antibiotikum festgehalten wird, was vielleicht gar nicht in die Organsysteme eindringt, in denen ich jetzt einen neuen Infektionsfokus vorfinde. Ja, und da gibt's halt einige, das sind aber eher Nischenprodukte, und die empfohlenen Breitspektrum-Antibiotika für die empirische Therapie weisen eigentlich diese Limitation nicht auf.
Eine weitere Schwierigkeit für mich ist immer dieses Deeskalative nach Antibiogramm. Das ist ja, gibt's ja gute Evidenz für, dass man das machen sollte. Es wird überall breit empfohlen. Wenn man ein Breitspektrum-Antibiotikum benutzt, dann möglichst kurz. Die Resistenzlage ist, glaube ich, oder die Resistenzproblematik ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. An welcher Stelle würdest du dich oder wann würdest du dich trauen zu sagen, das ist jetzt der Erreger? Und wann würdest du vielleicht sagen, da ist vielleicht ein Befund gekommen, aber aufgrund der klinischen Situation glaube ich eher, dass das eine Mischinfektion ist oder der Patient hat vielleicht noch ein anderes Problem. Wo würdest du dich trauen, das zu deeskalieren? Und wo würdest du sagen, das ist ein kritisch kranker Patient, wenn wir ihm jetzt das einzige Antiinfektivum nehmen, das gerade wirkt oder die einzige therapeutische Schraube, die wirklich Evidenz hat, die ihm wirklich hilft, dann verstirbt er vielleicht.
Ja, eigentlich hast du es schon beantwortet. Es kommt darauf an, ob ich überlappende Phänomene zumindest mutmaßlich habe, infektiologisch überlappende. Also gutes Beispiel, was immer wieder vorkommt, ist Fournier'sche Gangrän oder irgendein Kieferabszess, wo dann am dritten Tag rauskommt, dass das Streptokokken sind und ich eigentlich auf Penicillin G deeskalieren könnte. Sehr schmal. Der Patient aber intubiert, beatmet, auf der Intensivstation liegt und rezidivierende OPs hat, Hochdosis katecholaminpflichtig ist und ich zumindest nicht wirklich abschließend entscheiden kann, spielt der vielleicht mittlerweile auch eine ventilator-assoziierte Pneumonie eine Rolle oder ist die im Beginn sich auszubilden, dann könnte es natürlich fatal sein, am zweiten, dritten Tag der Therapie auf ein ganz schmales Antibiotikum zu gehen, welches nur diese Keime in dem Abszess therapiert. Das heißt, ich würde immer natürlich die Komplexität des Patienten versuchen zu berücksichtigen. Welche Organe sind noch in der Dysfunktion? Welche Organe sind vielleicht schon manifest einer Infektion unterlegen oder drohen gerade eine Infektion durchzumachen? Dann würde ich eher mal so in der ersten Woche auch breit bleiben. Natürlich additiv das wirksame Penicillin bei Streptokokken dazufügen, aber mich nicht von dem Breitspektrum-Antibiotikum entfernen. Anderer Patient, haben wir auch immer wieder, Patient mit einer Fournier'schen Gangrän, nach den ersten zwei OPs sich super stabilisiert, wach ansprechbar, keine Dyspnoe, keine Dysfunktion, kein, wenn man den SOFA-Score nochmal machen würde, erhaltene Organfunktion, singulär einen operativen Fokus in der Leiste, dort Streptokokken nachgewiesen, dann kann ich bei so einem Patienten das deeskalieren. Sehr früh, und das sollte ich auch. Ja. Es hat schon mit der Gesamtsituation des Patienten zu tun.
Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Sachen, die dem Patienten wirklich evident helfen, besprochen. Vielleicht gehen wir noch einmal die Organsysteme so ein bisschen schlaglichtartig durch, was wir eigentlich machen können, um den Patienten, am Ende ist es ja so ein bisschen Bridge to Recovery, was wir machen, ja, dass dem Patient nicht stirbt, bis wir die Infektion besiegt haben. Ich glaube, ZNS können wir so ein bisschen drüber gehen aus meiner Sicht. Also da gibt es ja nicht so viel, was man machen kann, außer dafür sorgen, dass Blut und Sauerstoff und Nährstoffe im Gehirn ankommen. Wenn wir dann den nächsten angucken, Kreislaufsystem. Du hattest das eben schon angesprochen, Flüssigkeitstherapie und Katecholamine. Was für Flüssigkeiten nimmt man und was für Katecholamine nimmt man am besten in der Sepsis?
Auch das ist eigentlich klar empfohlen und hat sich in den letzten zwei Definitionen und Therapieempfehlung der Sepsis nicht geändert. Die Flüssigkeitsgabe, die sollte früh passieren, die sollte auch früh in einem etwas größeren Ausmaß, da schreckt manch einer zurück vor, aber es wird beschrieben in der ersten Stunde, in den ersten 90 Minuten 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, kristalloide Flüssigkeit, in der Regel plasmaisotone kristalloide, keine kolloidalen Flüssigkeiten. Und das heißt, man hat einen hohen Volumenbolus an kristalloiden Flüssigkeiten. Wenn das zu einer Stabilisierung führt, kann man bei der Flüssigkeitstherapie verharren und die weiter betreiben. Wenn der Blutdruck trotzdem nicht über 70 mm Hg aufrechterhalten werden kann im Mitteldruck, dann sollten Vasopressoren zum Einsatz kommen. Und da ist die erste Empfehlung das Noradrenalin. Das hat eine Wirkung, dass es über Alpha-Rezeptoren am Gefäßendothel im arteriellen System eine Vasokonstriktion hervorruft, hat aber auch eine erfreuliche Wirkung an den venösen Kapazitätsgefäßen, sorgt es eben auch für eine Gefäßverengung und auch einen dadurch zu einem zunehmenden Rückstrom zum Herzen und quasi zu einer internen Volumenrückgewinnung.
Wann würdest du Vasopressin dazu nehmen?
Empfohlen ab hohen Dosierungen, wenn ich jetzt mehr als 0,5 Mikrogramm pro Kilo pro Minute Noradrenalin benötige, also bei einem 80 Kilo Patienten mehr als 40 Mikrogramm pro Minute zum Beispiel, dann kann man evaluieren, ob man das Vasopressin dazu nimmt. Man sollte aber sicherstellen, dass das Cardiac Output adäquat ist, also das Herzzeitvolumen, weil das Vasopressin ein sehr potenter Vasokonstriktor ist, der vor allem auch im Splanknikusgebiet dafür sorgen kann, dass es zu einer Minderversorgung kommt. Das heißt, die Perfusion sollte über Monitoring des Herzzeitvolumens eigentlich dann auch gegeben sein. Das sind dann aber auch Patienten, die so eine hohe Krankheitsschwere aufweisen, dass wir dann auch in der Regel nicht mehr das Basismonitoring anwenden, sondern dann schon erweiterte Monitoringverfahren, die häufig Messungen des Herzzeitvolumens auch mit beinhalten.
Vielleicht kannst du da ganz kurz, dass man sich da was drunter vorstellen kann, Messung des Herzzeitvolumens. Was bedeutet das? Was machen wir da? Ist das eine Ultraschalluntersuchung oder ist das apparativ wie der normale Monitor, dass da auf einmal noch eine Zahl steht?
Das ist meistens abgestuft. Das hat auch so ein bisschen mit dem Krankheitskontinuum des Patienten zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Sepsis-Patient ein hochinvasives Monitoring benötigt, sondern in der Initialphase, wenn wir eine Stabilisierung des Patienten erreichen über Volumengabe und eine moderate Katecholamingabe, kommen wir in der Regel mit dem Basismonitoring gut aus. Rezidivine BGA-Kontrollen in Addition zum Basismonitoring. Und es bietet sich schon an, das sollte eigentlich auch jeder Intensivmediziner heutzutage beherrschen, mit dem Herzultraschall einmal auf die Herzfunktion zu schallen, auch kardiale Ursachen oder Mitursachen auszuschließen. Ja, also Schocksituationen sind manchmal auch überlappend. Da hilft uns sehr gut ein orientierender Ultraschall. Das kann transthorakal, manchmal auch sehr gut subxyphoidal angelotet werden. Also ein Herzultraschall. Wie ist die Füllung der Herzhöhlen, der Ventrikel? Wie ist die Kontraktilität über ein Eyeballing-Verfahren? Da muss man keine Messungen anberaumen, sondern kann dann relativ grob das abschätzen. Und auch der Ungeübte sieht sehr schnell zum Beispiel, wenn das vaskuläre System so leer ist, dass die Herzventrikel enddiastolisch gar nicht mehr füllen, sondern leer bleiben und auch komplett leer pumpen in der Systole. Man kann die Vena Cava anschallen. Das kann auch ein Parameter sein, der im Verlauf uns was über das Volumenmanagement zeigt. Wenn wir aber jetzt Patienten haben, und das sind ja alles sehr subjektive Untersuchungen, Herzultraschall, Vena Cava, wenn wir Patienten haben, die trotz der initialen Volumengabe und einer Katecholamingabe sich zunehmend nicht stabilisieren, ich das Volumen immer weiter geben muss und die Katecholamine immer höher drehen muss, dann komme ich oft mit diesen subjektiven Messparametern nicht mehr weiter, weil die zum einen sehr untersucherabhängig sind und zum anderen auch schlecht eingrenzbar sind in Grenzen. Dann haben wir heutzutage zur Verfügung mehrere Messmethoden, meistens mit dem Thermodilutionsverfahren, mit dem wir das Schlagvolumen des Herzens bestimmen können. Und aus dem Schlagvolumen können diese Geräte uns auch oft online das Herzzeitvolumen anzeigen.
Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen. Wir wollten ja eigentlich die Organsysteme durchgehen. Das war meine Schuld. Wenn wir jetzt weiterschauen, wenn der Patient ein Problem mit der Lunge hat, Sauerstoffsättigung schlecht, wird sein CO2 nicht los, haben wir schon über Beatmungstherapie und ECMO gesprochen. Ich glaube, wenn wir das hier vertiefen, dann sprengen wir jeden Zeitrahmen. Ich glaube, das belassen wir nochmal für eine eigene Folge. Aber die anderen Organsysteme, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Darm schauen, was monitoren wir da und wie ernähren wir den Patienten?
Da ist in den aktuellen Empfehlungen ist man ein bisschen zurückhaltender geworden. Das heißt, man geht davon aus, und da gibt es auch Daten für, dass in der Initialphase des Schocks die Darmmucosa auch nicht adäquat durchblutet wird und auch dann eine Nährstoffaufnahme eigentlich nicht adäquat erfolgen kann und auch eine zu frühe Ernährung dann zum Beispiel in einem Ileus und einem Darmverschluss enden kann. Das heißt, wir würden in den initialen 24 bis 48 Stunden eher zurückhaltend, sehr niedervolumig enteral ernähren. Wir würden ein Monitoring des Blutzuckers durchführen und sehen da üblicherweise auch, dass der Patient in dieser Phase die Substrate sich selbst herstellt. Das wäre jetzt auch ein eigener Podcast, wo wir die Ernährung ansprechen könnten, aber es gibt so einen Postaggressionsstoffwechsel, wo der Körper evolutionär so geprimed ist, dass er über den Abbau leider von Skelettmuskulatur über glukoplastische Aminosäuren eine Gluconeogenese in der Leber selbst bewerkstelligt. Kurzum, das heißt für uns, dass wir in den ersten 24 bis 48 Stunden eines fulminanten Schocks mit der Substratzufuhr äußerst zurückhaltend sein sollten. Es gibt genügend Daten, die zeigen, dass wenn wir da 75% oder 100% der eigentlich ausgerechneten Kalorienbedarfs, wenn wir den substituieren, die Patienten ein schlechteres Outcome haben. Ja, also da kann man sich pauschal merken, in der Initialphase zurückhaltend, basale Gabe von etwas wenig Sonnenkost und vielleicht supplementierend mit wenig parenteraler Ernährung auf keinen Fall mehr als 50% der eigentlich ausgerechneten Energie des Patienten. Bis ich eine Rekonvaleszenz habe, keine komplette, aber bis ich merke, dass die Organsysteme sich zunehmend stabilisieren, das kann ich in der Regel an der Hämodynamik ableiten. Das heißt, einen rekredienten Verlauf, was den Katecholaminbedarf und den Volumenbedarf angeht.
Und wie monitoren wir die Darmfunktion? Also machen wir Ultraschalluntersuchungen? Würdest du das am Stuhlgang festmachen? Was ist da für dich ein Parameter?
Gut, basisintensivmedizinische Maßnahme ist ja schon, dass wir die Stuhlfrequenz des Patienten monitoren. Da ist es nicht unüblich, dass ein Patient auch in einer schweren Krankheitsphase mal 2-3 Tage nicht abführt. Das versuchen wir natürlich auch dann zu stimulieren über enterale Maßnahmen. Wenn wir klinisch den Eindruck haben, und das ist in einem fulminanten septischen Schockgeschehen gar nicht so selten der Fall, dass das abdominelle Compartment ein Problem bekommt, sprich druckmäßig aufgebraucht ist, weil auch da ja über die Faszie des Abdomens und die Haut im Prinzip eine Füllung dieses Compartments endlich ist und irgendwann ein Druckwert abgelesen werden kann, der dazu führt, dass die intraabdominellen Organe zunehmend schlechter durchblutet werden, nicht weil das Herzzeitvolumen zu gering ist, sondern weil der Druck im Bauchraum zu groß wird, sollten wir diesen Druck messen. Also am Anfang steht eine klinische Untersuchung, wo wir merken, dass Patienten, die wir im septischen Schock therapieren, häufig Volumeneinlagerungen erleiden. Überall, an den Armen, im Gesicht, aber natürlich auch im Abdomen. Die Darmschlingen, die quellen auf, weil das Kapillarleck, von dem wir eben sprachen, ubiquitär vorhanden ist. Und auch in der Darmmucosa, im Interstitium, sich viel Flüssigkeit ansammelt. Und man kann sich vorstellen, wenn wir 5 bis 6 Meter Darm haben und sich überall Flüssigkeit einlagert, dann kann dieser Darm ein Volumen auf einmal annehmen, dass es zu einem großen Druck im Bauchraum kommt. Und da gibt es einfache Methoden über den liegenden Dauerkatheter in der Harnblase. Die Harnblase ist definitionsgemäß intraabdominell, können wir den intraabdominellen Druck relativ genau messen. Und wenn der einen Wert von 20 dauerhaft überschreitet, ist das ein Warnsignal dafür, dass man zumindest mal einen Chirurgen konsultieren sollte, um gemeinsam zu evaluieren, ob dieser intraabdominelle Druck nicht zu viel wird.
20 mm Hg.
20 mm Hg. Okay. Genau. Und laborchemisch ist auch ein nicht abfallendes Serumlaktat oder noch steigendes Laktat auch immer hinweisgebend oder könnte hinweisgebend dafür sein, dass es zumindest partiell ischämische Areale im Darmbereich gibt.
Wenn wir jetzt weitergehen, Leber und Gerinnung ist ja gar nicht so richtig zu trennen. Aber was würdest du sagen, wie eng muss man die Gerinnung von einem kritisch kranken Septiker monitoren? Und was kann man an der Gerinnung eigentlich machen? Das hängt deswegen zusammen, weil natürlich die Gerinnungsbestandteile, die Plasmaproteine, die an der Gerinnung beteiligt sind, aus der Leber kommen. Also wenn die Leberfunktion gestört ist, haben wir da auch ein Problem. Um zur Frage zurückzukommen, musst du da täglich eine große Gerinnung, also bei uns, dass wirklich die Einzelfaktoren der Gerinnung bestimmt werden, oder reicht das, wenn der Patient nicht blutet, zu sagen, wir machen eine Basisgerinnungsmonitoring?
Also jetzt unabhängig von wirklich komplexeren Krankheitsbildern, die man vielleicht eher an der Uniklinik wiederfindet, wo Patienten auch noch an der ECMO sind, ist es nicht notwendigerweise üblich, dass wir jeden Tag eine große Gerinnung machen. Wir kommen mit den Basisparametern Quick und PTT in der Regel gut aus und sehen in der Initialphase dort die Gerinnungsstörung ausgelöst auch durch die immunmodulatorischen Parametern, die eben erstmal prokoagulatorisch auf das Gerinnungssystem einwirken. Das heißt, es kommt in der Initialphase häufig zu einem Verbrauch von Faktoren, Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten. Bei manchen Patienten kann man das sehr, sehr augenscheinlich sehen. Da sieht man nämlich, dass es zu einer disseminierten intravasalen Koagulopathie vor allem in der Peripherie kommt. Das sind diese typischen Sepsis-Bilder, die man im Lehrbuch oft illustriert bekommt, dass die Fingerspitzen, die Fußsohlen livide, schwarz sind, weil eben dort die Gerinnungsfaktoren initiiert durch die proinflammatorischen Parametern aktiviert werden und im Gefäßstromgebiet verbraucht werden und dort für eine Gerinnungsstörung sorgen. Das ist initial, ist es ein Verbrauch, dann kommt es häufig zu einer Stabilisierung und dazu ist eigentlich ausreichend, wenn wir einen Quick-PTT-Wert messen.
Und was substituieren wir?
Wir würden, um thrombembolischen Komplikationen vorzubeugen, Heparin geben. Ja, wir würden in einer Schocksituation jetzt keine subkutanen Applikationen befürworten, sondern intravenöses Heparin direkt geben, um dort eben dieser disseminierten intravasalen Koagulopathie auch vorzubeugen. Wenn wir jetzt eine Blutungsneigung haben, dann kommen wir in die Situation, dass wir auch überlegen müssen, ist der Faktorenverbrauch schon so ausgeprägt, dass das eine Blutung verursachen kann? Ist der Thrombozytenverbrauch so ausgeprägt? Und das ist aber sehr patientenindividuell. Das hat zum einen damit zu tun, habe ich einen operativen Patienten vor mir, der vielleicht vor wenigen Tagen oder gerade jetzt auch eine OP hatte? Ist das ein Patient, der in der Anamnese schon blutgerinnungshemmende Medikamente genommen hat? Also das ist sehr individuell, einen Trigger zu finden, ab wann ich jetzt Thrombozytenkonzentrate gebe oder eben auch Gerinnungsfaktoren substituiere. Das kann man jetzt schlecht pauschal an einem Wert festmachen.
Ja, man merkt schon, es gibt für jedes Organsystem, könnte man eigentlich nochmal selber eine halbe Stunde drüber reden, auch Leberversagen, woran man das sieht, wie man das weiter therapiert. Aber vielleicht noch als letztes Organsystem, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, zumindest en Detail, die Nierenfunktion. Wann würdest du die ersetzen und wie machen wir das?
Fortwährender Streitpunkt ist das, ob man das früher oder später macht. Da gibt es auch keine letztendliche Antwort. Das kommt so ein bisschen drauf an, denke ich auch, aus welcher Schule man kommt, ob man da eher liberal in der Frühphase eines Schocks sagt, ich gehe mit einem Nierenersatzverfahren rein, um eben auch den Stress von der Niere zu nehmen in der Frühphase. Die Datenlage spricht jetzt nicht dafür, dass man das per se bei jedem Patienten in der Sepsis sehr früh macht. Also wir sehen schon, die Patienten werden, wenn die eine beeinträchtigte Nierenfunktion zeigen im Rahmen der Sepsis, die werden oligurisch bis anurisch und entgleiten dann sehr häufig auch in eine metabolische Azidose. Was den Gesamtverlauf häufig verkompliziert. Die Azidose löst aus, dass Vasopressoren nicht mehr so wirken, löst aus, dass andere Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen werden, sodass man eigentlich in einem fulminanten septischen Schockgeschehen bei einem Patienten, der anurisch ist und wir sehen, dass es Richtung metabolische Azidose geht, nicht zu lange warten sollte, um ein Nierenersatzverfahren zu initiieren.
Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch ein kleines Fallbeispiel einführen, dass wir vielleicht noch einmal so ein bisschen zusammenfassen, jetzt nicht en Detail, aber so grob, was wir jetzt bei einem septischen Patienten machen. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Also wir befinden uns auf unserer Intensivstation und über unser Notfallteam wird ein 79 Jahre alter Mann aufgenommen. Der leidet am metabolischen Syndrom, ist entsprechend vormediziert, hat jetzt vor 10 Tagen durch die Orthopädie eine Hüftendoprothese bekommen, war vorher selbstversorgend, im geregelten häuslichen Umfeld, ist jetzt schon ein bisschen hypoton, mit einem Blutdruck von 90 zu 45, hat eine Herzfrequenz von 130, eine Sauerstoffsättigung von 85%, da haben die Kollegen schon 15 Liter Sauerstoff über eine Maske gegeben, also alles, was die Flasche hergibt sozusagen. Der Patient ist auch deutlich dyspnoisch, setzt seine Hilfsmuskulatur zum Atmen ein, hat seit 2 Tagen Fieber, ist so ein bisschen verwirrt. Bisher haben die Kollegen keine Bildgebung gemacht und das letzte Labor vor 4 Tagen war Blande, bisher keine Antibiose. Jetzt übers Wochenende wurde der Patient auch nicht so richtig gesehen und jetzt Montagmorgen fällt auf, dem geht's irgendwie schlecht. Wie würdest du jetzt bei diesem Patienten vorgehen? Was hat für dich die höchste Priorität? Weil man ist ja am Anfang in solchen, ja, es ist ja eine Notfallsituation in so einer gewissen Mangelversorgung. Man muss ja irgendwie priorisieren, sich entscheiden.
Ja, vor allem, wenn man den Patienten gar nicht kennt zu dem Zeitpunkt. Das kommt ja immer noch dazu. Das ist dann meistens auch nachts. Es wird ein Patient gebracht, wo man erstmal ein paar Minuten beschäftigt ist, die Anamnese zu erheben. Und hier ist relativ augenscheinlich, das zeigt zum einen die Klinik, wie du sie beschrieben hast, zum anderen die ersten basalen Messwerte, die wir erheben, dass er kurz vor einer kardiorespiratorischen Dekompensation ist. Das heißt, der Blutdruck ist gerade noch aufrechterhalten mit einer sehr hohen Herzfrequenz. Das heißt, der Körper steuert irgendwie gegen eine hämodynamische, instabile Situation. Und die Sauerstoffsättigung, also er weist eine schwere Gasaustauschstörung der Lunge auf, der Patient. Das heißt, die ersten Maßnahmen sollten sich mit der kardiopulmonalen Stabilisierung befassen. Ja, das heißt, man hat jetzt hier Sauerstoff über die Maske. So einen hämodynamisch instabilen Patienten jetzt per se zu intubieren, birgt oft das Risiko, dass die hämodynamische Instabilität noch aggraviert. Das heißt, in dem Fall könnte man versuchen, während der Erstmaßnahmen Katheteranlage, Arterienkatheter und ZVK, die bestimmt beide notwendig sind, den Patienten mit einer NIF zu stabilisieren, das heißt einer CPAP plus einer ASB-Atmung. Das heißt, der Patient bekommt eine Schienung der Atemwege, bekommt eine Druckunterstützung und ich kann noch effektiver die Sauerstoffversorgung zumindest überbrücken.
Ganz kurz zur Erklärung, also CPAP ist quasi eine eng sitzende Beatmungsmaske.
Ja, genau,
also
eine enge Maske, die dafür sorgt, dass über den engen Sitz der Maske, über Nase und Mund eine positive Druckunterstützung in den Atemwegen gewährleistet werden kann. Und damit häufig die Patienten zum einen atemmechanisch kurz stabilisiert werden können, aber auch über Rekrutierung von schon vorhandenen Atelektasen der Gasaustausch stabilisiert werden kann. Und das sollte man zumindest versuchen in so einer Situation, um sich dann auch ein bisschen Zeit zu erkaufen, den Patienten hämodynamisch zu stabilisieren. Wenn man das so liest, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass der Patient letztendlich intubiert werden muss, wenn er sich nicht massiv stabilisiert über diese CPAP-Atmung. Aber wie eben schon angesprochen, wenn man das jetzt die ersten Male macht, wäre die sichere Herangehensweise erst eine hämodynamische Stabilisierung und die erreiche ich zum einen, indem ich den Blutdruck invasiv messe, sekundengenau, und indem ich zumindest weitere Venenkatheter implementiere, die mir zum einen eine Volumengabe ermöglichen, eine schnelle, zum anderen aber auch eine Katecholamingabe. Und wenn ich ein Team habe, was gut funktioniert, sollte ich das in 15 bis 20 Minuten etabliert haben. Ja, CPAP-Maske, parallel lege ich einen Arterienkatheter, lege ein ZVK, Ultraschall gestützt. Das sollte gut machbar sein in so einer Situation. Und dann bin ich erstmal gewappnet für das, was noch kommt an Diagnostik und eventueller Therapie. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Druck zu messen, dauerhaft, und ich habe die Möglichkeit, Vasopressoren zu geben und zentral auch Volumen zu applizieren. Und dann, wie wir es eben schon erarbeitet hatten, sollte ich erstmal unvoreingenommen an diese Infektion reingehen. Patient hat starkes Fieber. Wenn ich jetzt hier einen Quicksofer oder diesen National Early Warning Score anberaume, dann werde ich bestimmt einen hohen Scorewert erlangen bei diesem Patienten. Und dann würde ich den als septisch klassifizieren und dann kommen verschiedene Foki in Betracht, natürlich aufgrund der Dyspnoe eine Pneumonie. Das heißt, ich würde schnell auf Stationsebene einen Röntgenthorax erwirken und ich würde den Patienten komplett klinisch untersuchen, abdominell untersuchen und ich würde natürlich auch die hauptbehandelnden Orthopäden in dem Falle mit ans Bett mit einbeziehen, um eben die vor 10 Tagen etablierte Hüftprothese sich genau anzuschauen, weil auch da könnte ein Wundinfekt eine Rolle spielen. Das heißt, alle potenziellen Foki sollten einmal in den ersten 30 Minuten angegangen werden und dann bekommt man eigentlich sehr schnell eine Idee dafür, was ist der Fokus, der am ehesten im Vordergrund steht und nach Entnahme von Blut zur Asservierung für die Mikrobiologie würde ich dann Breitspektrum-Antibiotikum applizieren.
Vielleicht nur einmal, weil wir immer Breitspektrum-Antibiotikum gesagt haben, in der Konstellation, der Patient kommt, keine Vorantibiose. Konkret, wenn er jetzt hier Uniklinik Bonn auf der Intensivstation läge und du gehst jetzt davon aus, es ist eine Pneumonie, was würde der kriegen?
Kommt drauf an, ob der Patient eine Vorantibiose hatte in den letzten Wochen oder Monaten und ob der Patient Begebenheiten mitbringt, die zum Beispiel multiresistente Keime hervorrufen würden. Also kommt er aus einer Pflegeeinrichtung? Ist der Patient häufiger hospitalisiert gewesen? Wenn das alles nicht der Fall ist, dann würden wir Aminopenicillin, Piperacillin, Tazobactam anwenden. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren unsere hausinterne Leitlinie leider überarbeiten müssen, weil wir gemerkt haben, dass es doch relevante Pneumoniekeime gibt, die nicht mehr alleine vom Piperacillin, Tazobactam adäquat therapiert werden. Da gibt es auch die Empfehlung, wenn man eben feststellt, dass gewisse Keime eine Resistenzrate von über 25% aufweisen gegen ein Antiinfektivum, dann ist dieses Antiinfektivum für diesen Keim eben empirisch nicht mehr anwendbar. Das heißt, wir starten hier dann, das ist aber vielleicht auch ein Maximalversorgerproblem, weil wir natürlich häufig sehr komplexe Patienten haben, die auch oft Vorantibiosen haben, aber auf Grundlage unserer hausinternen Surveillance würden wir bei den Patienten mit einer Kombination starten. Piperacillin, Tazobactam plus das Ciprofloxacin, was in den letzten Jahren sehr ins Hintertreffen geraten ist. Zum einen, weil es rote Handbriefe dafür gab und zum anderen, weil die Resistenzsituation für das Ciprofloxacin in der Vergangenheit so war, dass wir viele Keime hatten, die eben nicht mehr gut therapierbar waren. Das hat sich erholt für das Ciprofloxacin. Also hier hausintern an der Uni, auf der Intensivstation würden wir eine Kombination starten.
Ja, ich würde das jetzt nur noch einmal der Vollständigkeit halber sagen. Das ist keine Empfehlung jetzt für generell, dass genau. Sollte jeder septische Patient kommen. Du hast es mehrmals gesagt, machen wir hier so. Ich finde das auch sehr interessant, dass sich das so, dass das auf so einen kleinen Mikrokosmos letztlich heruntergebrochen wird. Ja, da gibt es ja gute Gründe für. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank. Vielleicht noch einmal eine Take-Home-Message für die Leute, denen in der nächsten Zeit ein septischer Patient potenziell begegnet. Wir haben gesagt, erkennen ist wichtig. Wir haben auch gesagt, wie man das macht. Was würdest du sagen, sind so die 3 Sachen, an die man denken sollte, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, der könnte septisch sein. Was ist zu tun?
Man sollte sich selbst eine Zeitkaskade vorgeben. Und das auch wieder abchecken. Das heißt, wie eben angesprochen, ist Zeit der wesentliche Faktor in der Sepsistherapie, in der Initialphase. Wir haben Maßnahmen, die wir in den ersten 60 Minuten durchführen wollen. Das haben wir an dem Beispiel nochmal besprochen. Katheter zum Messen, Katheter zum Blutentnahmen und antiinfektive Therapie nach einer körperlichen Untersuchung und einer Fokusidentifikation. Das sind Dinge, die in den ersten 60 Minuten zwingend stattfinden müssen. Wenn ich dann antiinfektive Therapieplane, das, was eine wesentliche Säule ist, da kann man auch einen ganzen Podcast zu machen, wir haben es jetzt in mehreren Abschnitten auch angesprochen, ist es wesentlich, dass ich die Hausleitlinien kenne, weil die Hausleitlinien basieren eben auf dieser hausinternen Surveillance und die machen Sinn. Ja? Ich kann jetzt immer in der Paul-Ehrlich-Gesellschaft Leitlinie nachlesen, die gilt für ganz Deutschland, die ist natürlich viel ungenauer, als wenn ich das berücksichtige, was in meinem Haus vorliegend ist. Das heißt, wenn ich Patienten, die septisch sind, therapiere, sollte ich mir vorher einmal diese Informationen abgeholt haben. Was sind die Empfehlungen für die gewissen Foki? Ich muss dann nicht wissen, wie die Keime heißen initial. Ich muss nur wissen und eingrenzen können, welcher Fokus wird mit welchem Breitspektrum-Antibiotikum therapiert. Und das hatten wir jetzt eben nicht angesprochen. Ein häufiger Fehler ist, dass man in der Initialphase zum Beispiel organ-nierenadaptiert Antibiotika gibt. Ja, es ist die klare Empfehlung, dass man in den ersten 2 bis 3 Tagen des septischen Schocks keine Rücksicht nimmt auf eine reduzierte GFR oder sonstiges. Wir geben die Antibiotika, die Breitspektrum-Antibiotika in einer sehr, sehr hohen Dosierung, damit wir eine gute Durchdringung in alle Organsysteme haben. Das hatten wir eben noch nicht angesprochen. Das heißt, ich muss mich schon im Themenkomplex Sepsis so ein bisschen mit Therapie antiinfektiva auseinandersetzen, und die allermeisten Häuser haben heutzutage eine hausinterne Leitlinie. Das ist die zweite Take-Home-Message, sich mit der hausinternen Leitlinie beschäftigen, wissen, wo die abrufbar ist. Die ist in der Regel irgendwo im QM oder in der Kitteltasche, die ist da, und im Prinzip muss man nur festlegen, wo ist mein Fokus, habe ich den adäquat identifiziert, kann ich damit zufrieden sein, und dann muss ich den therapieren. Und zu der Entscheidung gehört, ist die kausale Therapie antiinfektiv oder benötige ich weitere invasive Maßnahmen, wie zum Beispiel eine OP. Das heißt, das wird dann schnell eine Managementaufgabe, wo ich interdisziplinär mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen muss. Also zweite Take-Home-Message, nach der initialen Stabilisierung sicherstellen, was ist der Fokus, und den auch sehr zeitnah anzugehen.
Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Und dann an alle Zuhörer: Themen, Vorschläge, Fragen, Anregungen gerne @teamtimeout@ukbonn.de. Auch hier nochmal vielen Dank an Finn für die Postproduktion. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.